Wir geben Ihnen in unserer heutigen Spezialausgabe der Perspektiven schwerpunktmäßig einen Überblick über Hilfsprogramme für Menschen in der Ukraine und für jene, die aufgrund der extremen Gefährdungslage geflüchtet sind. Darunter sind Projekte und Hilfen der Caritas, der Salesianer Don Boscos sowie der Concordia Sozialprojekte. Etwa 1 Million Menschen sind mittlerweile bereits aus der Ukraine geflüchtet. Jene viele Millionen, die weiterhin im Kriegsgebiet sind, brauchen dringend humanitäre Hilfe. Die Caritas leistet Katastrophenhilfe, das österreichische Team unterstützt das Team in der Ukraine. Dringend fordert die Hilfsorganisation humanitäre Korridore, damit die Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden können. Gestern haben sich Russland und die Ukraine in Verhandlungen darauf geeinigt, dass solche Korridore geschaffen werden sollen. Mehr von Marlene Greuhofer. Sie hat mit dem Auslandshilfeschef der Caritas Österreich, Andreas Knapp, gesprochen.
Die Caritas hilft in der Ukraine im gesamten Land seit vielen Jahren mit mobiler Krankenpflege. Sie betreut Kinder oder bietet psychologische Unterstützung an. Im Krisengebiet in der Ostukraine ist das Team seit 2014 ganz besonders im Einsatz. Insgesamt gibt es 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas in der Ukraine. Durch den Kriegsausbruch in der letzten Woche sind jetzt all ihre Hilfsleistungen gefährdet, genauso wie das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Mitarbeiter sind einfach direkt betroffen von den Kampfhandlungen, müssen selber in den Häusern ausharren, teilweise in den Kellern und in den Luftschutzkellern und können oft nur Feuerpausen nutzen, um halt sich mit dem Nötigsten wieder einzudecken.
Sagt Andreas Knappe, er ist Auslandshilfe-Generalsekretär der Caritas Österreich und steht in engem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Die österreichische Caritas unterstützt das Team vor Ort, sowohl finanziell als auch mit Expertise in der Organisation.
Wir planen da auch schon, wenn es die Sicherheit zulässt, auch Personalunterstützung zu geben, sei es physisch, dass wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns im Caritas-Büro in der Ukraine mitarbeiten werden, unterstützend. Wie auch haben wir es ja jetzt über die Corona-Krise gelernt, auch über Remote-Support im Team, in einem Virtual-Team sozusagen die Caritas-Ukraine zu unterstützen, damit auch die nötigen Human Resources da sind, um die Hilfe sehr rasch mobilisieren zu können.
Die Caritas versucht in der Ukraine momentan ihre bisherigen Hilfsprojekte so gut wie möglich fortzuführen. Andererseits geht es jetzt darum, so großflächig wie möglich humanitäre Nothilfe zu leisten.
Erstens müssen die Menschen, die vor Ort bleiben, weiter überleben können. Und da geht es, wir nennen das Lifeline Support. Da geht es wirklich um ganz basale Dinge, wie dass es weiterhin möglich sein muss, dass die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, Hygieneprodukten, vor allem auch Trinkwasser möglich ist. Und dann auch für jene Personen und Menschen, die auf der Flucht sind und innerhalb der Ukraine Binnenflüchtlinge. Und da geht es oft vordringlich darum, dass man Notunterkünfte zur Verfügung stellt und in diesen Notunterkünften auch das Wesentliche wie Wasser und vor allem auch sanitäre Einrichtungen, weil die Notunterkünfte sind oft nicht dazu da oder so geplant, dass da mehrere Leute wohnen und dann braucht es oft wirklich zusätzliche mobile Lösungen für sanitäre Einrichtungen.
Diese Katastrophenhilfe leistet die Caritas Ukraine derzeit unter der ständigen Gefahr von Angriffen und sie wird immer weniger mobil, weil der Treibstoff immer knapper wird.
Das heißt, dass sie sich kaum mehr bewegen können, um irgendwelche Güter von A nach B zu bringen. Und sie versuchen sich halt so weit wie möglich, das möglich ist. Zum Glück gibt es noch Strom und das Internet, sich auch wenn sie in den Kellern ausharren, sich zu vernetzen und über diese Vernetzung ein ungefähres Bild zu bekommen, Szenarien zu entwickeln, wie sie dann Hilfe leisten können, wenn sich die Situation, die Sicherheitslage nur ansatzweise verbessert.
Sagt der Auslandshilfechef der Caritas Österreich, Andreas Knapp. Noch können die Menschen in der Ukraine zum Teil auch auf Lebensmittelvorräte zurückgreifen, aber...
Man kann von einer gewissen Basisresilienz ausgehen, wo man sagt, okay, die Menschen schaffen es auch in Notsituationen, sich über eine gewisse Zeit hinüber zu retten mit dem Wesentlichsten. Bei uns gibt es ja auch sozusagen den Rat, dass man gewisse Lebensmittel auch immer im Vorrat hat. Also seien es Konservenbüchsen, wie auch immer. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad, bis diese Resilienz nicht mehr gegeben ist. Und dann wird Konsas Situation wirklich katastrophal sein für die betroffene Bevölkerung. Im Raum Kiew gibt es noch eine gewisse Versorgungs-, einen Teil von Kiew, wo vom Süden her noch versorgt werden kann. Aber eben, diese Situationen ändern sich von Tag zu Tag. Und darum wirklich unsere Forderung, die wir nicht aufhören zu wiederholen, die Notwendigkeit auch in solchen Kriegen, und das steht sogar im internationalen Humanitarian Law drinnen, dass es auch diese humanitären Korridore braucht und diese Feuerpausen, um Menschen mit dem Notwendigsten wie Nahrungsmittel und falls nicht mehr die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert, auch mit Wasser zu versorgen. Das sind Menschenrechte und da geht es wirklich um eine Basis humanitäre Versorgung.
Denn mit Kriegsausbruch fällt für unzählige Menschen ihr Einkommen weg, der Zugriff aufs Geld, der reguläre Zugang zu Lebensmitteln und auch teilweise zu Wasser.
Das ist dann teilweise auch die tragische Folge von Kampfhandlungen, dass einfach Infrastruktur zerstört wird, dass gewisse Rohrleitungen bersten oder aufgrund der Raketeneinschläge zerstört werden.
Etwa 1 Million Menschen sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk mittlerweile schon aus der Ukraine geflohen. Wie viele Menschen in Österreich Schutz suchen werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Caritas ist jedenfalls in Vorbereitungen.
Wir haben innerhalb der Caritas schon einen Krisenstab gestartet, um uns für etwaigen Bedarf der Unterstützung für ankommende Flüchtlinge auch zu rüsten und sind auch im laufenden Austausch mit dem Innenministerium und anderen Ministerien und vor allem auch mit den anderen Hilfsorganisationen, um für den Fall gerüstet zu sein.
Wer die Ukraine-Hilfe der Caritas unterstützen möchte, der tut das momentan am besten mit Geldspenden.
Weil diese Spenden dann wirklich sehr bedarfsorientiert eingesetzt werden können. Und vielleicht zu einer späteren Phase, wenn wir da mal einen besseren Überblick haben über den ganz konkreten Bedarf, werden wir dann auch über unsere Caritas-Kommunikationsnetzwerke dann auch den Bedarf kommunizieren und da kann auch mit Sachspenden dann geholfen werden.
Was auch hilft, sagt Andreas Knapp, sind Zeichen der Solidarität, sei es durch friedliche Kundgebungen oder durch das Gebet.
Soweit der Beitrag von Marlene Greuhofer mit Caritas-Auslandshilfechef Andreas Knapp. Unter www.caritas.at finden Sie alle Informationen, wie Sie sie unterstützen können. Die Hymne der Ukraine. Nur kurz, aber ein Blick in die Historie zwischen Russland und der Ukraine. Dazu Universitätsprofessor Wolfgang Müller vom Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien.
Russland und die Ukraine haben gemeinsame historische Wurzeln. Sie gehen beide auf denselben Staat zurück, das mittelalterliche Reich von Kiew. Und das ist schließlich im Mongolensturm zerfallen. Im 13. Jahrhundert und daraufhin haben sich dann die verschiedenen Regionen unterschiedlich entwickelt. Das Gebiet der heutigen Ukraine ist dann im Osten und im Süden unter dem Einfluss von Nachfolgestaaten der Mongolen oder Tataren geblieben und der Westen ist unter den Einfluss von Polen und Litauen gekommen. Der Kern des heutigen Russlands, der neue Kern nach dem Zerfall des Reichs von Kiew, ist dann Moskau geworden. Und Moskau hat dann im 17. Jahrhundert begonnen, in den Raum der heutigen Ukraine hinein zu expandieren. Und dann eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg ist der Raum geteilt gewesen. Einerseits zwischen Russland und andererseits der Habsburger Monarchie. Der erste Staat mit dem Namen Ukraine ist dann nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, durch den Zerfall dieser beiden Großreiche. Das Verhältnis kann man somit dann in der Zeit danach erst beschreiben, zwischen Russland und der Ukraine. Und das ist sicher ein spannungsvolles gewesen. Die Ukraine hat sich nicht gleich für unabhängig erklärt, aber sehr bald nach dem Ersten Weltkrieg. Und diese Unabhängigkeit ist dann allerdings von dem entstehenden Sowjetrussland nach der Machtübernahme der Kommunisten nicht anerkannt geblieben, sondern ist dann gewissermaßen in Frage gestellt worden. Und es ist die Ukraine dann von der Roten Armee erobert worden, könnte man sagen. Kiew ist mehrmals erobert worden und es ist dort ein Sowjetregime hergestellt worden. Und das hat dann die Ukraine in die Sowjetunion 1922 eingegliedert. Da war dann die Ukraine eben bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991. Und etwa ab dem Jahr 2000 sehen wir, dass sich die Ukraine und Russland politisch, innenpolitisch in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln. Russland unter Regierung Präsident Putins eher in eine monokratische Richtung und in den letzten Jahren auch zunehmend autoritär und auch abgeschottet vom westlichen Modell, und die Ukraine eben genau sehr stark in Richtung des westlichen Modells und in Richtung auch von Pluralismus und von regelmäßigem Machtwechsel, wie das in einer Demokratie so der Fall ist. Und das dürfte auch einen der Hauptgründe des Konflikts oder der Aggression Russlands gegenüber der Ukraine darstellen.
Universitätsprofessor Wolfgang Müller vom Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Und damit wieder zur Hilfe für die Menschen der Ukraine. Mütter mit ihren Kindern, die oft noch sehr klein sind, flüchten über die Grenzen der Ukraine, die meisten nach Polen, Rumänien, Bulgarien und in die Republik Moldau. Aber wie geht es Kindern und Jugendlichen, die keine Eltern haben? Waisen. Der Leiter der Ukraine-Provinz, der Salesianer Don Boscos, Pater Mihailo Chaban, machte gestern in Wien Station, nachdem in den vergangenen Tagen 25 Kinder des von ihm geleiteten Waisenhauses im westukrainischen Lemberg in die Slowakei gebracht hatte, wo sie jetzt in Gastfamilien leben. Pater Chaban spricht Italienisch, ihn übersetzt Pater Johannes Haas.
Aber als wir gesehen haben, wie sich die Situation entwickelt, wo dann die Hotspots sind. Dann haben sie also sofort von heute auf morgen, hat er gesagt, die Entscheidung getroffen, die Kinder wegzubringen. Also heute entschieden und morgen haben sie die Kinder dann auch schon in Sicherheit gebracht. Man hat zwar noch keine Schüsse gehört, aber die Sirenen waren hörbar und das hat die Kinder schon zu psychologischen Problemen geführt. Also sie schlafen schon nicht mehr. Das hat sie sehr, sehr getroffen, die Kinder. Also mit der Sirene sind sie in den Bus gestiegen und losgefahren, weil sie nicht wussten, was weiter passieren wird.
Die Salesianer Don Boscos, die in der Ukraine mit ihren 40 Ordensmitgliedern außer in Lemberg bis vor dem Krieg auch in Kiew, Schitomir, Dnipro und Odessa pfarren, Jugendzentren, Studentenwohnhäuser und Lehrwerkstätten führten, sind derzeit alle in der Nothilfe aktiv. Was erhofft Pater Chaban denn von den Menschen in der Europäischen Union?
Also am Anfang, muss es wirklich sagen, haben sie sich alleingelassen gefühlt von der EU. Also sie haben sich nicht gehört gefühlt, aber jetzt ist das Gehör da von der EU. Also sie werden gehört und wahrgenommen. Also die Hoffnung ist groß gegenüber der EU, dass sie eben Lebensmittel schicken, Kleider, lebensnotwendige Dinge, aber eben auch, dass militärische Hilfe zur Unterstützung kommt von der EU. Und Putin weiter mit Sanktionen belegen, damit er quasi einsieht, dass das nicht gut ist eben und gezwungen ist quasi, die Ukraine wieder zu verlassen, wenn die Unterstützung der EU von den USA und so weiter weggezogen wird oder abgezogen oder eben sanktioniert ist.
Der Zusammenhalt im Land sei angesichts des gemeinsamen Feindes enorm und zumindest moralisch seien die Ukrainer die Überlegenen. Welche Hoffnung hat Pater Mihailo Chaban?
Die Hoffnung der Leute ist, dass in wenigen Tagen alles aufhört, aber es ist halt immer so eine Hoffnung, so für den nächsten Tag, vielleicht noch ein, zwei, drei Tage vielleicht, dann hört es auf, weil unser ukrainisches Land so hart und vehement und mit vollem Herzen das Land verteidigt wird Putin das vielleicht erkennen und sich ergeben oder aufgeben und sich zurückziehen. Das ist die Hoffnung, die eigentlich von Tag zu Tag neu aufblüht.
In der österreichischen Salesianerprovinz ist eine Hilfskampagne für die Ukraine angelaufen. Leiter Provinzial Pater Siegfried Kettner schildert dazu.
Wir wickeln die Aktionen der Spenden über die Don Bosco Mission ab. Es gibt kongregationsweit täglich Berichte, also da gibt es einen Salesianer, der in Rom die Aufgabe hat, wirklich täglich zu kommunizieren, welche Provinz leistet gerade welchen Support.
Zudem beteiligt man sich von Österreich aus auch in den Einrichtungen mit Hilfe.
Unsere Schule in Unterwaltersdorf bei Baden in Wien habe ich heute auch schon zweimal telefoniert. Die sind auch dabei, eben über den Elternverein, Freunde etc. etc. Materialien zu suchen und zu sortieren, weil sie mich schon angerufen haben, kann er was mitnehmen im Auto? Ich habe gesagt, nein, momentan nichts Auto. Die größere Herausforderung wird sicher sein, das in die Ukraine zu bringen. Ja? Und Michael hat gesagt, so vordringlich sind wirklich zuerst Essen. Das ist momentan das Schwierigste in der Ukraine zu bekommen für die Leute. Und dann natürlich medizinische Hilfsmittel, vor allem Verbandsmaterial, wenn bei Kämpfen eben da entsprechende Schuss oder sonstige Verletzungen sind. Und dann alles Weitere natürlich, Hygieneartikel und Kleidung und Decken und etc. etc. Ja.
Alle Informationen zur Hilfe und wie Sie sie unterstützen können im Internet unter www.dombosco-austria.at und unter der Wiener Telefonnummer 878-39521. Damit zu einer weiteren Hilfsorganisation aus Österreich, die wichtige Unterstützung für die aus der Ukraine flüchtenden Menschen leistet und seit langem in ehemaligen Staaten des Ostblocks tätig ist. Die Concordia Sozialprojekte. Geschäftsführer Bernhard Trommel ist soeben aus der Republik Moldau zurückgekommen. Ich habe mit ihm heute folgendes Gespräch geführt.
Bernhard Trommel, Sie kommen direkt aus der Republik Moldau, wo Concordia seit Jahren, seit Jahrzehnten im Einsatz ist. Es geht natürlich auch dort nun um Hilfe für ukrainische Flüchtlinge. Was können Sie uns da berichten?
Wir sind 24 Stunden hin und her gefahren und waren jetzt 3 oder 4 Tage drüben und waren direkt auch beim Grenzübergang in Palanka, wo der Großteil der ukrainischen Flüchtenden über die Grenze kommen, vor allem Frauen, Kinder. Die Männer kämpfen ja noch sehr oft. Wir haben in Moldau, und das werden wenige wissen, ja, Moldau ist ja ein kleines Land, aber ist direkt von der Ukraine fast umschlossen. Das heißt, es gibt einige Grenzübergänge, die direkt dann auch nach Rumänien oder Bulgarien führen. Es sind aber 100.000 Menschen über die moldauische Grenze schon gekommen und 40.000 befinden sich derzeit in dieser kleinen Republik. Wir sind die größte NGO des Landes. Wir haben 50 verschiedene Plätze, wo wir Kinder und Jugendliche und alte Menschen auch unterbringen. Und da versuchen wir jetzt ein Leer zu räumen, was auch immer geht, um vor allem Mütter mit Kindern auch unterzubringen für einige Tage oder für länger. Das wissen wir noch derzeit gar nicht, weil viele von denen haben ihre Männer in Odessa. Und Odessa ist ja ein umkämpftes Gebiet und sie wollen auch nicht wieder zurück oder zumindest einmal wollen sie warten, bis der Mann wieder zurückkommt und dann gehen sie weiter. Die Situation direkt am Grenzübergang ist eine ganz seltsame. Ich habe das so noch nicht erlebt. Es ist eine Form von Fassungslosigkeit, die man spürt. Es ist ruhig. Die Menschen regen sich nicht auf. Da gibt es vor allem auch die, die mit den Bussen kommen, die stehen dann dort 7 Stunden. Es ist Winter, das heißt, es ist Schnee. Sie werden versorgt mit Decken und es bleibt ruhig und sie sind dankbar für den Tee und die Decken und das Essen und fragen nur, wie lange dauert es noch, aber es regt sich keiner auf. Und das hat was mit dieser, glaube ich, mit dieser Gefühlswelt zu tun, wo du versuchst, einfach mal durchzukommen. Weil was dann passiert ist, und wir haben das jetzt schon einige Mal erlebt, ist dann, wenn wir dann die Frauen und die Kinder in unsere Häuser bringen, dann bricht es los. Und die Frauen beginnen zu weinen und am nächsten Tag haben wir das schon einige Mal gehabt, dass die Kinder dann wirklich zu schreien beginnen und die brauchen psychologischen Support und wir schauen wirklich, dass die gut betreut werden dann auch in diesen ersten 2, 3 Tagen, weil die Menschen es einfach nicht fassen können. Dann versuchen es die Männer zu erreichen, zum Teil erreichen sie nicht, dann kommt das auch noch dazu. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen jetzt derzeit doppelte Arbeit, also die sind ja einerseits auch für unsere Kinder und die Alten zuständig und die fragen ja auch nach und haben ihre eigenen Traumata und die Alten haben 1992 auch im Krieg gekämpft, erinnern sich noch daran und gleichzeitig haben wir jetzt 15 Leute, die voll abgestellt sind, die nichts anderes machen, als den Flüchtenden zu helfen und zwar auf der einen Seite mit Wohnungen, aber auch mit psychologischer Betreuung. Und dann, viele wollen einfach transportiert werden, vom Grenzübergang dann nach Rumänien oder wo es immer dann hingeht.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie da im Einsatz?
Wir haben 210 Mitarbeiterinnen, die direkt vor Ort arbeiten. Das sind alles Moldauerinnen und Moldauer. Und ich möchte Ihnen eines sagen, was mich wirklich berührt hat. Kein einziger und keine einzige von diesen Menschen ist gegangen. Die haben alle ihre Koffer gepackt. In dieser ersten Stunde oder in den ersten Stunden, wo sie gehört haben, dass der Krieg losbricht, und alle sind geblieben. Selbst wenn der Krieg überschwappt, dann wird es viele geben, die für die Kinder und für die Alten weiter da sind. Die Alten sind nicht transportabel, das heißt, die müssen wir nur ins Landesinnere an einen sicheren Platz bringen. Und die Kinder könnte man dann schon raustransportieren, wenn das dann einmal notwendig ist. Und wir haben ja auch ein Büro in Rumänien, das heißt, das ist eine Möglichkeit, das grenzüberschreitend zu machen. Nur das, was wir da erleben, ist ein Tanz auf dem Vulkan. Es kann jeden Tag, kann sich die Situation verändern. Derzeit ist das Land überschwemmt von Solidarität. Es gibt viele Moldauerinnen und Moldauer, die an der Grenze warten mit den Autos und sagen, wir transportieren euch. Die moldauischen und die ukrainischen Grenzbeamten arbeiten zusammen und sind sehr freundlich in der Abfertigung. Und du spürst das. Es ist so, ich nenne es Flower Power. Und das ist jetzt dieser Tanz, der da stattfindet, ein rührender und ein solidarischer ist. Und drunter brodelt's, wenn man nicht weiß, ob man nicht irgendwann einmal selber zum Flüchtenden wird. Und das kann innerhalb von wenigen Tagen passieren.
Concordia ist ja nicht nur in Moldau tätig, sondern sie sind eigentlich, muss man sagen, gerade jetzt, was die Fluchtbewegungen anlangt, an Hotspots tätig, in Rumänien, in Bulgarien, seit Jahrzehnten. Also eine NGO, die in diesen Staaten, die früher zum Ostblock gehörten. Man merkt eines, es gibt eine große Solidarität, auch wenn es politisch schwierig ist.
Also wir haben zwei große Teams in Rumänien und Bulgarien, die sich jetzt in den letzten Tagen auch aufgestellt haben, dass wir Flüchtende empfangen können. Wir haben da auch Häuser zur Verfügung gestellt und betreuen Flüchtende auch in Bukarest und in Ploiești, beziehungsweise kommen viele Menschen jetzt auch nach Bulgarien. Die kennen Russisch und es gibt eine sehr große bulgarische Minderheit in der Ukraine. Das heißt, da arbeiten wir mit einer internationalen Organisation für Migration zusammen und schauen, dass wir da auch mithelfen können, was immer möglich ist. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, ja, derzeit sind wir bei 1 Million Flüchtenden aus der Ukraine und das wird wahrscheinlich noch aufgehen auf 4 Millionen. Wie sich das dann weiterentwickelt, das werden wir sehen, aber wir werden alles daran setzen, dass wir unsere Kraft einsetzen, dass wir da mithelfen können.
Bernhard Dommel, Sie haben ja auch persönliche Verwandtschaftsbeziehungen in die Ukraine. Vielleicht können Sie uns da einige schildern.
Ja, es ist eine turbulente Gefühlswelt derzeit. Also meine Frau kommt aus der Ukraine, aus Charkow, also eine dieser heißest umkämpften Gebiete, die wir derzeit, Städte, die wir derzeit in der Ukraine auch erleben. Und meine Schwiegereltern leben dort noch. Und die sind jetzt in der Wohnung und wir sind ständig im Kontakt. Wir haben versucht, sie vor dem Kriegsausbruch zu überreden, dass sie raus wollten, da rausgehen. Und sie wollten aber nicht. Und jetzt ist seit gestern die Elektrizität ausgefallen. Ja, jetzt kriegen wir so alle 3 Stunden eine kurze Nachricht, aber es gibt keinen direkten Kontakt mehr. Wir hoffen auf einen Korridor, auf einen sicheren Korridor, wo sie dann auch rauskommen können. Meine Frau ist in einem humanitären Projekt in der Ukraine sehr, sehr stark involviert, und zwar für leukämiekranke Kinder. Die sind derzeit in einem Krankenhaus zusammengefasst, das sind 21 Kinder, die brauchen Betreuung, sind jetzt in dem Bunker unten untergebracht. Das geht sich vielleicht einige Tage aus, aber wenn da jetzt nicht bald einmal ein Korridor aufgemacht wird, dann ist es schwierig, diese Kinder auch zu retten. Die brauchen, wie viele andere auch, sehr, sehr schnell einmal diesen Korridor, wo man sie auch raustransportieren kann.
Es gab gestern eine Einigung bezüglich Korridoren, aber eben da geht es dann auch um die Umsetzung, dass das
jetzt ging. Also jetzt meine Frau ist ständig am Telefonieren, bis jetzt ist da noch nichts aufgemacht worden. Ich hoffe, dass es innerhalb der nächsten Stunden oder Tage ist und dann muss man dann halt das groß organisieren, weil das sind genau die Menschen, die im Krankenhaus liegen, die ja nicht einfach nur sich in die Autos setzen können, sondern die müssen dann auch mit Krankenwagen auch transportiert werden und betreut werden. Aber es geht um jedes Leben.
Wer die Hilfe der Concordia Sozialprojekte unterstützen möchte, es gibt im Internet Informationen unter concordia.or.at und Sie haben auch einen eigenen Spendenservice, Bernhard Dommel.
Bitte sehr, an alle, die das hören, Spenden helfen. Wir haben ein großes Programm. Wir setzen derzeit Millionen in Moldau ein, um den Flüchtenden zu helfen, aber auch den Kindern und den Alten, die es am dringendsten notwendig haben. Meine Bitte ist, Geld zu spenden und keine Hilfsgüter zu spenden. Es gibt sehr viel vor Ort. Es wird jetzt noch ein großer Transport auch aus Niederösterreich nach Moldau kommen. Wir haben vor allem einmal Bedarf, dass wir noch Menschen aufnehmen, dass wir psychologischen Support haben und direkt vor Ort helfen. Und da ist besser, wenn wir direkt vor Ort auch einkaufen.
Soweit Bernhard Trommel von den Concordia Sozialprojekten. Alles im Internet unter www.concordia.or.at. Und soweit unser Überblick über die Hilfe für die Menschen in der Ukraine und jene, die flüchten. Wir werden Sie auch weiterhin in unseren aktuellen Sendungen darüber informieren.